Hallo und willkommen im Equal Care Podcast für alle Eltern, die Gleichberechtigung im Familienalltag leben und als Team gemeinsam wachsen wollen, verbunden und gleichberechtigt. Ich bin Hannah Drexler, Kulturwissenschaftlerin, systemische Beraterin, Coachin und Mama von 3 Kindern. Mein Mann und ich leben seit Beginn unserer Elternschaft ein 50-50-Modell und daher weiß ich auch ganz persönlich, Gleichberechtigung ist möglich, aber sie passiert nicht von allein. Hier bekommst du Impulse und praktische Tipps, um Care-Arbeit fair zu verteilen, Rollenbilder zu hinterfragen und neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein zu gewinnen. Schön, dass du zuhörst. Ich freue mich sehr, dass ich heute diese Folge mit dir teilen kann, denn wir sprechen über ein Thema, das viele Familien bewegt und über das gleichzeitig oft erstaunlich wenig offen gesprochen wird: die Beziehung zu den Großeltern und wie herausfordernd das alles so sein kann. Zu Gast sind Christina Weber und Johannes Molz. Christina ist Journalistin und Miterfinderin des Podcasts Eltern ohne Filter. Christina hat 3 Kinder und Großeltern und Johannes hat auch Kinder, 2 an der Zahl, auch Großeltern. Er ist Autor und Musiker und gemeinsam haben sie ein Buch geschrieben mit dem ebenso zugespitzten wie wahrscheinlich neugierig machenden Titel Endgegner Großeltern? Fragezeichen. Und in dem Buch geht es um die Frage, warum es zwischen Eltern und Großeltern so häufig knirscht und was hinter diesen Konflikten eigentlich steckt. Mich hat das Buch auf jeden Fall schon begeistert, weil es etwas tut, was ich unglaublich wichtig finde. Es lädt dazu ein, einen Schritt zurückzutreten oder auch nach vorne, nämlich aufeinander zu. Es geht darum, weg von schnellen Vorwürfen zu kommen und hin zu mehr Verständnis für die unterschiedlichen Generationen, ihre Prägungen, Erwartungen und Bedürfnisse. Viel Freude mit diesem Gespräch. Liebe Christina, lieber Johannes, willkommen in meinem Podcast. Schön, dass ihr heute da seid.
Danke für die Einladung.
Ihr habt ein Buch geschrieben mit einem provokanten Titel: Endgegner Großeltern. Wie kam es denn eigentlich zu dem Buch und was hat euch sozusagen ja den Anlass gegeben, gemeinsam dieses Buch zu schreiben?
Wir arbeiten ja gemeinsam bei Eltern ohne Filter und da haben wir eine recht große Community von Leuten, die halt Eltern sind und Elternprobleme haben. Und da kriegt man, das sind 100.000 jetzt, da kriegt man immer wieder in den Kommentaren mit, was die Leute wirklich so beschäftigt und wo es zwickt. Und das war ein Thema, das ist immer wieder aufgetaucht über die Jahre, wo wir da arbeiten jetzt schon. Und da haben wir uns mal so im Spaß nebenbei mal gegenseitig zugeschmissen. Ja, da sollten wir eigentlich ein Buch dazu schreiben. Ja, ich hätte Lust. Okay, tschüssi, wir sehen uns morgen. Und am nächsten Tag haben wir dann in der Früh aber festgestellt, nee, das war für ernst gestern übrigens. Also ich würde wirklich da was dazu schreiben wollen. Ja, und ich wirklich auch. Ja, aber dann machen wir das doch. Und siehe da, jetzt ist das Buch fertig.
Ja, ich glaube, dass wir so ein bisschen prädestiniert für das Thema waren, weil wir uns beide auch mit der Thematik beschäftigt haben. Also nicht, dass wir jetzt mega die Konflikte mit unseren Eltern hatten, aber es kam einfach die Art, wie wir aufgewachsen sind und die Art, wie unsere Eltern aufgewachsen sind. So, das war so schon in unseren Gedanken. Also wir haben uns damit schon ein bisschen beschäftigt gehabt. Und tatsächlich kann ich mich auch an eine DM erinnern, wo jemand nach einem Buchtipp fragte. Und ich glaube, der Satz war: Mit meinen Kindern komme ich ja ganz gut klar, aber mit meinen Eltern, Und da, das war dann so wirklich so die Initialzündung, dass wir gesagt haben, okay, lass doch was dazu machen.
Ja, mir begegnet das Thema auf jeden Fall auch in meiner Arbeit immer wieder. Und insofern freue ich mich auch, dass ich jetzt einen Buchtipp geben kann. Ist denn das Verhältnis von Eltern zu Großeltern heute eigentlich anders als eben in unserer Elterngeneration? Und wenn ja, was ist da eigentlich anders?
Also spannende Frage, denn im Schreibprozess ist uns eigentlich immer klarer geworden, wie groß der Weg oder wie weit der Weg auch schon ist, den unsere Eltern zurückgelegt haben im Vergleich zu ihren Eltern. Also, weil ich glaube, man sitzt als junge Eltern so ein bisschen der irrigen Annahme auf, man macht es ganz anders und man will es auf keinen Fall so machen, wie man selber groß geworden ist und hat vielleicht auch so ein Klischeebild im Kopf. Also wir operieren ja auch mit Klischees auch von Generationen und dann denkt man so, ja gut, meine Eltern sind halt jetzt Boomer und die haben halt keine Ahnung, wie das mit der bedürfnisorientierten Erziehung geht und dann kommt man so ein bisschen in so eine Haltung, ja, wir müssen das jetzt denen erstmal erklären. Und je länger wir am Buch gearbeitet haben, und wir sind ja auch ziemlich historisch unterwegs in dem Buch, also wir wollen erstmal den Lesern und den Leserinnen schon auch zeigen, in welcher Zeit sind unsere Eltern vielleicht groß geworden und mit welchen Erziehungsparadigmen und welchen pädagogischen Paradigmen. Und wenn man dann sieht, die Eltern unserer Eltern sind zum Großteil Kriegskinder oder waren schon erwachsen im Krieg und vielleicht schwer traumatisiert. Also unsere Eltern sind wirklich mit viel Gewalt groß geworden noch und einer ganz anderen Haltung zu Kindern. Und ich glaube, die wenigsten von uns haben ungefiltert diese Gewalt und diese Haltung in der eigenen Erziehung erlebt, sondern auch die haben schon wirklich versucht, sich abzugrenzen, haben für sich ganz viele Dinge neu entdeckt. Also gerade so Mitte der 70er kam dann ja auch so eine Hinwendung zu einer Pädagogik, die ein bisschen auf Natürlichkeit gesetzt hat. Natürlichkeit immer in Anführungsstrichen, aber ja, wo man gesagt hat, das mit dem Tragen und das mit dem Stillen, das könnte man doch mal ausprobieren. Und ich glaube, dass wir da aufpassen müssen, dass wir nicht denken, alle waren schon so modern unterwegs. Aber es gibt doch einen Teil, der sich auch damals schon mit Bedürfnisorientierung und all diesen Themen beschäftigt hat. Und zwar ganz intensiv.
Und was eben heutige Großeltern, also das Verhältnis zwischen heutigen Großeltern und Eltern auch noch viel mit ausmacht, ist im letzten, wie war das? Ich glaube, in den letzten 100 Jahren hat sich die Lebenserwartung fast verdoppelt. Das heißt, heute ist es so, es hat noch nie so viel Zeit gemeinsam gegeben, in der so viele Generationen miteinander das auch erleben konnten. Dass dann die Großeltern, die, weil wir wiederum ein bisschen später die Kinder kriegen, dann oft auch schon in der Rente sind und deswegen auch ganz andere Kapazitäten haben dafür, sich da einzubringen oder eben auch nicht. Das macht es heute eben auch noch anders, dass es viel mehr Gelegenheit dazu gibt, einander beizustehen und aber auch sich aneinander zu reiben, als es das vielleicht früher gegeben hat.
Ja, und der Unterstützungsbedarf ist vielleicht schon auch gewachsen, habe ich so gedacht, ne? Also, dass die Anforderungen an Familien einfach ja, zunehmen und die Gesamterwerbsarbeitslast in Familien zunehmen, sodass irgendwie Unterstützung notwendig wird und gleichzeitig wohnen ja aber vermutlich auch immer weniger Familien, ne, am gleichen Ort wie die Großeltern oder wenigstens eine Großelternseite. Das ist ja schon auch was sich vielleicht verändert hat.
Ja, wir wünschen uns eigentlich so ein bisschen, dass die LeserInnen in die Haltung gehen, zumal zu überlegen, wie sind denn die Kapazitäten? Also erstmal zu so einer realistischen Einschätzung zu kommen. Operiere ich mit einem Bild von Großelternschaft, das irgendwie geprägt ist durch meine Großeltern wahrscheinlich zum Großteil. Also meine Großeltern, meine Oma ist meine Oma geworden. Da war die so alt wie ich heute, 44. Und die war trotzdem eine Oma in meiner Erinnerung. Also auch schon vom Look and Feel, sage ich mal. Also mit Dauerwelle und wahrscheinlich waren innen drin schon noch viele Erwartungen und viel Leben, aber die hat sich total in diese Oma-Rolle begeben. Und ich glaube, Frauen in der Generation von unseren Eltern heute haben ganz andere Möglichkeiten, verschiedene Rollen zu leben, sind auch, wenn die jetzt mit 53 im Schnitt zum ersten Mal Omas werden, meistens vollberufstätig, haben vielleicht nochmal Pläne, was sie in ihrer Karriere noch reißen wollen nach der Familienphase. Die sind nicht so leicht auf diese Care-Arbeitsrolle festzunageln. Und das könnte man ja im feministischen Sinne auch gut finden. Also ich glaube, da hat sich schon sehr, sehr viel getan, wenn wir jetzt Großeltern damals und Großeltern heute vergleichen.
Und ihr habt ja auch im Buch, so fangt ihr auch mit diesen verschiedenen Klassikern der Konfliktthemen an. Ich glaube, da können sich ganz viele wiederfinden. Mögt ihr davon mal ein paar nennen? Ne? Was sind so die Konfliktthemen mit Großeltern, die immer wieder auftreten? Weil ich glaube, das ist auch total wichtig, auch zu merken, wir sind damit auch gar nicht alleine. Ne? Ich glaube, das ist ja auch oft so eine Annahme, das ist irgendwie nur bei uns so kompliziert.
Das sind lustigerweise genau die Themen, die für die Eltern auch ganz ohne Großeltern die schwierigsten sind. Das Essen beim Kind. Was haben da Menschen Probleme, wenn es ein Picky Eater ist zum Beispiel? Ihr Einschlafbegleitung. Wie anstrengend kann das sein? Wie viele Abende bin ich 2 Stunden neben dem Kind gelegen und habe einfach nur gesagt, mach die Augen zu. und gerade bei diesen beiden Dingen zum Beispiel, es gibt noch viele andere, auch Nähe und Kuscheln und wie fordert man Disziplin ein, welche Erwartungen, Leistung hat man an die Kinder etc. und pipapo. Und genau an diesen Stellen, wo es aber eben schwierig ist, wo man sich vielleicht auch selber nicht ganz sicher ist, ob man es richtig macht oder nicht, ist jeder Kommentar, ist jeder Ratschlag ein Schlag. Natürlich. Und da reagiert man dann auch empfindlicher und hat dann halt Großeltern, die es, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir unterstellen ihnen sehr wohl, die meinen es gut. Und dann kommt da so ein Ratschlag und man ist aber schon total drüber und hat solche Augenringe. Und dann sagt jemand, ja mei, dann legst halt das Kind einmal ins andere Zimmer, dann schläfst du bestimmt besser. Und das ist, an sowas reibt sich's dann. Genau an den Schmerzpunkten, die man selber hat, ist man nicht ganz so empfänglich für auch gut gemeinte Ratschläge, die eben oft auch wirklich aus dem... Die Großeltern sehen uns dabei zu, wie fertig wir aussehen, weil wir manche Sachen eben dann doch intensiver machen, wie zum Beispiel so eine Einschlafbegleitung. Wenn man da von außen drauf guckt, da kann man sich schon auch mal denken, pff, ihr macht es euch aber ganz schön schwer, was ihr da treibt. Und da wird es dann schwierig, weil man eh schon empfindlich ist, weil es eben auch für einen selber ein schwieriger Punkt ist.
Und was unterstützt dann Eltern und Großeltern in einen echten Dialog, ja, über vielleicht diese unterschiedlichen Perspektiven zu kommen, wenn man sich eben vielleicht auch mehr Verständnis für, ja, die eigene Perspektive da wünscht und vielleicht auch, also entweder Unterstützung sich wünscht oder auf Unterstützung angewiesen ist, ne?
Also ich glaube, dass wir sehr, sehr doll in Vorarbeit gehen müssen, erstmal auch anzuerkennen, wir sind jetzt vielleicht eine Generation, die so Feedback-Prozesse oder Kommunikationsprozesse anders gewohnt ist, anders kennt, aus dem Arbeitsumfeld, vielleicht auch von einem Elternabend, die schon vielleicht mal was von gewaltfreier Kommunikation gehört hat. Also erstmal zu sagen, können meine Eltern, sind die das überhaupt gewohnt, Kritik oder ihre Haltung so zu äußern, dass das bei mir nicht verletzend ankommt. Das ist schon mal das Erste. Dann kommt dazu, ganz klar zu überlegen, geht es hier gerade wirklich um einen Konflikt über Erziehung oder geht es hier gerade darum, dass ich ein Bedürfnis habe, was hier nicht erfüllt wird. Also ich wünsche mir von meinen Eltern vielleicht Anerkennung oder ich wünsche mir gesehen zu werden. Also wirklich sich die Zeit zu nehmen, da auf die Konfliktthemen zu gucken und zu sagen, vielleicht geht es jetzt hier nicht darum, dass ich viel mehr über Pädagogik weiß als meine Eltern, sondern es geht vielleicht wirklich jetzt erstmal um Dinge, die ich aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend mitbringe, also Prägungen. Sich da auch ehrlich zu machen und zu sagen, für die Kinder ist es wahrscheinlich nicht gut, aber jetzt erstmal schaue ich auf mich und dann im zweiten Schritt schaue ich darauf, was wichtig für meine Kinder ist. Und ich glaube, was total wichtig ist, ist das, was Johannes vorhin schon angesprochen hat, nämlich wir sollten uns schon überlegen, gehen wir davon aus, dass es unsere Eltern und Schwiegereltern erstmal gut mit uns und den Kindern meinen. Weil wenn wir das nicht glauben, dann glaube ich, haben wir erstmal schon ein größeres Problem, uns damit zu beschäftigen. Und das macht halt die Kommunikation extrem schwierig. Und wenn wir das aber glauben, dann schaffen wir es vielleicht manchmal ein bisschen mehr Geduld mitzubringen in so eine Unterhaltung. Und dann haben Johannes und ich eben im vollen Bewusstsein, dass es extrem schwierig ist, schon den versucht, so eine Art Mini-Leitfaden an die Hand zu geben. Wie kann ich denn in einem ganz kleinen Konfliktfall mal anfangen, mit so absolut den Basics der gewaltfreien Kommunikation, wo wir beide jetzt nicht langjährige Trainer und super erfahren sind, das können andere sicher besser, aber mal zu überlegen, wie könnte ich denn ein Konfliktthema mal ansprechen? Weil uns ist wichtig, dass man in die Haltung geht, ich will es ansprechen. Ich will nicht die Augen rollen und mir denken, so sind die halt und das wird eh nichts mehr mit denen und jetzt nehme ich halt die Unterstützung, die ich kriegen kann und sonst bin ich aber halt entnervt. Sondern wir haben schon die Hoffnung, dass man es ansprechen kann und selbst wenn man den Konflikt nicht löst, dass man dadurch das Familienklima verändert, durch dieses Ansprechen.
Und was Christina jetzt angesprochen hat, das ist halt die Kommunikationsebene, wo es eben wirklich, also im Zweifel von allen Seiten, aber erstmal von den Eltern wirklich eine Offenheit dafür, Dinge auch anzusprechen braucht. Aber da gibt es quasi noch eine Stufe vorher und das sind eben die Erwartungshaltungen, die wir Eltern haben, die, wenn man darauf mal einen kritischen, ehrlichen Blick wirft, tut man sich und dem Verhältnis zu den Großeltern, die im Spiel sind, einen riesengroßen Gefallen, weil wir alle bis zu einem bestimmten Punkt so eine Grundvorstellung davon haben, was die Großeltern in uns im Leben unserer Kinder dann für eine Rolle spielen und spielen sollen und vielleicht zu spielen haben, ohne dass die allzu lange und allzu viel reflektiert ist und schon gleich dreimal nicht besprochen mit denen. So, wir entschließen uns, Eltern zu werden. Die Großeltern werden ja gar nicht gefragt. Die werden so zack, buff, mitgehangen, mitgefangen. Ihr seid jetzt einfach mal Großeltern. Die hatten da keine Entscheidungsmacht. Und die sind jetzt Großeltern. Und dann sagen wir so, jetzt brauchen wir aber Unterstützung. Und wenn man da mal hinguckt auf die ganzen Faktoren, wir haben es vorher ganz kurz mal angerissen, wo die, das hast ja du gesagt, Hanna, wo die wohnen zum Beispiel, Nur ein Drittel der Großeltern wohnt im selben Ort. Der Rest wohnt 1 bis 2 Stunden weg oder noch viel weiter weg. Wie fit sind die? Sind die überhaupt noch zusammen? Oder ist da jemand alleine? Ist da vielleicht jemand oder hat jemand einen Partner, den er oder sie pflegen muss? Wie viel Geld ist da überhaupt da und so weiter? Es gibt zu viele Faktoren, die mit reinspielen in die Frage, ob jetzt Großeltern mithelfen.
Wie viel Geld haben die?
Ganz genau. Mhm. Und auch die gesamte Familienkonstellation, das haben wir auch drin im Buch, mal so einen Gedankenanstoß, dass man einfach mal aufmalt, wirklich auf so einen kleinen Post-it-Zettel, wer ist da jetzt eigentlich alles dabei? Weil, wenn es 4 Großeltern gibt und leben alle noch und es gibt ein Enkelkind und die wohnen vielleicht auch noch alle im selben Ort und alle sind gesund, so, dann ist das eine riesen Fußballmannschaft von Menschen, die mithelfen kann und will, weil mindestens eine ist dann schon dabei, weil im Zweifel sind es leider jede Großmütter. Wenn aber jetzt davon lebt bloß noch eine oder einer und der wohnt 500 Kilometer weg, dann ist der
Klingt so banal, ne?
Aber, das klingt so banal, aber das ist die Lebensrealität von ganz vielen dran. Ja. Wenn man dann mit diesem Hollywood-Film im Kopf rumrennt, wo die rüstigen Großeltern die Kinder mit in den Urlaub nehmen und fahren dann mit denen eine Woche nach Bibione und man selber kann endlich arbeiten. Und warum machen die das denn nicht? Ja. Da tut man sich einfach einen Gefallen, wenn man da mal realistisch drauf guckt, was haben wir hier eigentlich gegeben? Was ist eigentlich da auch? Wie ist eigentlich das Verhältnis von mir zu meinen Eltern? Wie viel ist da schon geklärt? Wie viel ist da noch übrig? Wie viel trage ich in mir rum an halb anreflektierten Prägungen, die ich gemerkt habe, Moment einmal, das hat und stört sich dran und reibt sich dran. Die haben das immer schon so gesagt bei mir und dann sagen die das zum eigenen Kind. Das sind alles Dinge, die sind mit dabei und wenn man da mal realistisch draufblickt, tut man sich einen Gefallen.
Ja. Ja, dieses Thema Erwartungen finde ich auch ein sehr wichtiges. Ne? Wie kann man das wirklich gut klären? Ihr schreibt ja auch, ne, Großeltern schulden uns Eltern nichts. Und es ist wichtig, über diese gegenseitigen Erwartungen ins Gespräch zu kommen. Und wenn man auf Betreuung von Großeltern angewiesen ist, also angenommen, ne, dass das ist so und die sind auch einverstanden, egal ob es jetzt ein oder mehrere sind, ne, da regelmäßig zu unterstützen. Was würdet ihr sagen, sollte man klären? Also ist das, ne, auch einfach, ja, woran sollte man denken vielleicht auch, eben nicht selbstverständlich davon auszugehen, die machen das so, wie ich es oder wir es gut finden.
Also wir haben ja jetzt gerade ganz viel darüber gesprochen, dass wir was tun müssen. Ich glaube, man kann schon erstmal davon ausgehen, dass die allermeisten Großeltern Lust haben und auch den Wunsch, sich zu kümmern, also da zu sein. Und dann, glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir sagen, bestimmte Dinge wollen wir so und so machen. Das ist uns ganz wichtig als Eltern, dass wir es auch kommunizieren. Aber auf der anderen Seite, dass wir auch sehen, unsere Eltern haben eine ganz andere Wirkung auf unsere Kinder, also auf ihre Enkel, als sie auf uns hatten. Johannes hat gerade diese Sätze angesprochen, wo wir denken, ach, das haben die zu mir schon gesagt. Also, keine Ahnung, wenn du nicht auf isst, dann regnet es morgen. Blödes Beispiel, irgendwelche Klischeesätze. Und wir haben dann Angst, dass das die gleichen Verletzungen auslösen könnte, was es bei uns ausgelöst hat. Und das ist uns super wichtig zu sagen, nee, stopp mal kurz, dazwischen sind wir. Also wenn die Großeltern einmal in der Woche das Kind betreuen und die wuscheln dem durch die Haare, obwohl es das Kind nicht mag und überschreiten da eine körperliche Grenze, dann können wir das ansprechen. Aber wir können uns auch sicher sein, dass es nicht den Schaden auslöst. Und was ich total wichtig finde, ist, dass wir Eltern, die so bedürfnisorientiert aus der Bubble vielleicht sind, ja selber einen irre hohen Anspruch an uns haben. Der ist ja schon schwierig. Und wenn wir mit dem gleichen Anspruch an unsere Eltern drangehen, das kann eigentlich nur schief gehen. Also dann auch zu überlegen, wir dürfen gut genug Eltern sein und die dürfen auch gut genug Großeltern sein. Denen darf auch mal was zu viel sein oder die dürfen auch mal in einer Konfliktsituation überreagieren. Was nicht heißt, dass wir irgendwie sagen, das ist alles cool. Also wir sagen auch nicht, die dürfen alles zu unseren Kindern sagen, ist gar nicht schlimm. Wir sind schon wichtig als Puffer und wir sind auch verantwortlich. Und es gibt auch Verhaltensweisen von Großeltern, das schreiben wir auch ganz klar im Buch, das ist die absolute Grenzüberschreitung. Also wir haben ja auch einen Schutz, eine Schutzverpflichtung für unsere Kinder. Und ja, also wir haben zum Beispiel das Thema Suchterkrankungen angesprochen. Also es gibt einfach wirklich sehr viele Menschen in Deutschland, die an einer Suchterkrankung oder einer psychischen Erkrankung leiden. Und gerade bei den Suchterkrankungen sind es leider oft ältere Männer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Opa im Familiensystem habe, wo ich weiß, ab 18 Uhr ist der einfach alkoholisiert, dann muss ich überlegen, kann ich mein Kind denn da lassen? Mhm. Also
ja.
Nicht da drüber hinwegzuschauen, wo es wirklich ein Problem ist, aber da, wo es vielleicht nicht wirklich ein riesiges Problem ist, vielleicht auch mal zu sagen, ja, lohnt sich hier der Konflikt oder um was geht es hier eigentlich? Geht es um mich? Geht es um die Kinder? Geht es um die Sicherheit?
Ja.
Ja.
Diese Differenzierung, ne? Ist das ein Thema sozusagen aus meiner Kindheit oder das ich eigentlich mit meinen Eltern habe? Mhm. Oder eins, was, das kann ja auch mit Schwiegereltern aufkommen, ne? Was ich aber kenne, was mich da irgendwie triggert. Oder ist es wirklich etwas, was zwischen den Großeltern und dem Kind oder den Kindern ist? Ne? Das ist, glaube ich, so ein super wichtiger erster Schritt, sich dessen bewusst zu sein, weil das mischt sich, glaube ich, ganz oft in diesen Konflikten, ne, um die es geht. Wenn jetzt aber wirklich es in Richtung dieser Grenzen geht, die du gerade erwähnt hast, ne, irgendwie, weiß ich nicht, es werden Medieninhalte konsumiert in einem Umfang, die wirklich irgendwie bedenklich sind oder, wie du gesagt hast, irgendwie Alkohol ist im Spiel oder es wird kein Kindersitz benutzt oder ich weiß nicht, also irgendwie, wo es so in Richtung Gefahren geht, ne, die man so einschätzt. Ja, wie kann man da oder was kann Eltern da unterstützen, einfach noch deutlicher Grenzen zu setzen? Weil ich glaube, das ist was, wo so eine Hilflosigkeit oft entsteht. Irgendwie, ich will dankbar sein oder wir wollen dankbar sein. Wir wollen, ne, denen nicht irgendwie auf die Füße treten. Wir wollen auch den Konflikt oft nicht riskieren. Aber das wollen wir auch nicht. Wie kann man damit bestmöglich umgehen?
Da ist es mal ganz wichtig, es war für mich auch interessant beim Schreiben und Recherchieren zu dem Ganzen, dass man mal zwischen auf der einen Seite den totalen Kontaktabbruch und Nummer löschen, verbrannte Erde, und auf der anderen Seite, ich mache einfach alles mit und ärgere mich still und heimlich und jedes Mal, wenn ich heimfahre von den Großeltern, habe ich Bauchweh und muss die ganze Heimfahrt lang schimpfen, dass es zwischen diesen beiden eine Menge Grauzonen gibt. Und dafür muss man, und das ist für manche Menschen schwieriger als für andere, für mich war das früher sehr schwer, auch mal einen Konflikt riskieren. Wobei das eigentlich schon das falsche Wort ist, aber so fühlt sich es für viele an, indem man Sachen halt dann auch mal anspricht. Wir haben das Recht und die Pflicht, das für unsere Kinder gut zu gestalten. Und bei diesem Recht und bei dieser Pflicht gehört halt auch dazu, wir sind so das Nadelöhr, durch das die Großeltern mit den Kindern was zu tun haben können. Wenn wir das mit den Großeltern richtig kommunizieren, und das ist für niemanden leicht zu sagen, du Mama, übrigens, du machst da immer was und das stört mich. Das macht keiner gern. Aber wenn wir das richtig in diese Richtung kommunizieren, dann können die Großeltern mit den Kindern ein gutes Verhältnis haben. Und das ist so ein hoher Wert. Weil jede gute zusätzliche Bindungsperson ist für die Kinder ein unglaublicher Gewinn. Und dieser Mut, dann das mal anzusprechen. Ich kenne das bei mir selber, ich kenne das auch um mich herum, ganz groß, da wird lieber runtergeschluckt und reingefressen und geärgert im Stillen und geärgert, weil man kann ja mit denen nicht reden. Und aus Angst auch, also vielleicht noch nicht ganz vollzogenen Rollenneuordnung, dass man von unten jetzt zu den Eltern raufspricht und als Kind macht man das ja nicht, weil da hat man ja nicht so viel mitzureden, sondern Moment, wir sind jetzt alle groß. Zumindest die Eltern und die Großeltern.
Das ist Audio, Johannes. Wir müssen die Audio-Description für Johannes Geste einfügen.
Ich habe gerade so mit Händen von oben nach unten versucht anzudeuten, wie der Blick. Wir als Eltern sind jetzt groß. Und wer groß ist, muss selber. Und der darf aber auch selber, um ein gutes Verhältnis zu den eigenen Eltern und zu den Enkeln dann zu ermöglichen, dass man da was anspricht und eben diese Regeln auch setzen darf, aber auch ein kleines bisschen muss, wenn man will, dass das gut ist. Und wer diesen Konflikt vermeidet, der hat dann entweder Bauchweh oder kein Verhältnis mehr.
Es kann auch durchaus sein, dass so ein Konflikt immer sofort derailt. Also das kennen wir ja alle, dass man was anspricht und man weiß schon vorher, wie wohl die Reaktion darauf sein wird. Und dann hat man eben zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt es immer wieder oder man sagt irgendwann, das ist die Konsequenz. Und ich kündige diese Konsequenz vielleicht auch an, fairerweise. Ne? Ich sage auch, das heißt, die Kinder können bei euch im Auto nicht mehr mitfahren. Das heißt, ihr könnt die Kinder nur noch bei uns sehen. Und dann kündigt man das an. Und wenn eben das nicht eingehalten wird, muss man dazu stehen. Und Johannes hat dieses Wort Rollenneuordnung vorhin gesagt. Und das ist auch so ein wichtiges Thema für uns im Buch gewesen, weil wir festgestellt haben, eigentlich denkt man ja, man hat das schon erledigt, so in der Pubertät und als junger Erwachsener. Aber man hat oft das nicht erledigt, sondern man ist dem einfach aus dem Weg gegangen. man hatte gar nicht mehr die Momente, wo man solche Konflikte austragen muss. Und jetzt kommen die halt mit voller Wucht zurück. Und eigentlich ist es unsere Chance, dann wirklich erwachsen zu werden und zu sagen, ich traue mich auch in den Konflikt mit meiner Mama, mit meinem Papa. Und zwar nicht einen, der sofort eskalieren muss, weil er mich selber so auffühlt, dass ich gar nicht bei mir bleiben kann, sondern ich übe es eben immer wieder. Und Johannes und ich hatten einfach das beste Beispiel dafür, als wir mit unseren Eltern über die Konfliktsituation, die wir im Buch beschrieben haben, gesprochen haben, bevor wir das Buch abgegeben haben, das Manuskript. Weil dann saßen wir da mit diesen Textstellen und haben gesagt, puh, das wird jetzt ganz schön aufregend. Und da ist eigentlich erst der Titel entstanden. Also weil wir gesagt haben, warum ist es denn so schwer? Warum ist es denn so schwer, mit den eigenen Eltern über die Themen zu sprechen, die wir im Büro oder in der Partnerschaft sogar schon längst meinen, erledigt zu haben und zu können? Und da haben wir eben festgestellt, dass dieser Rollenwandel ist vielleicht der schwerste zu verstehen. Und das Tolle ist aber, wenn wir das jetzt einmal machen, bereiten wir uns innerlich schon so ein bisschen drauf vor, wenn wir Großeltern werden, weil dann werden wir das im Kopf haben. Ah ja, da ist jetzt dieser Rollenwandel gefragt. Ich muss meine Kinder jetzt auf Augenhöhe wahrnehmen als Eltern. Dann, glaube ich, tun wir uns da echt was Gutes.
Ja, super wichtiger Punkt.
Da hat Christine jetzt noch was gesagt, das echt auch wirklich wichtig ist. Also weil dieses Endgegner Großeltern, so das ist was, das haben wir uns beide aus unserer reichlich geleisteten jahrelangen therapeutischen Arbeit, die wir geleistet haben, also wir haben beide viel Therapie gehabt, mitgenommen auch, wo eben immer wieder, jeder, der schon mal eine Gesprächstherapie gemacht hat, da wird dann gefragt, ja, es kehrt immer wieder zu den Eltern zurück, immer und immer wieder, ja, und wie war das eigentlich, und wie war das, als Sie 10 waren, beschreiben Sie mal, wie Ihre Mutter sich verhalten hat, wenn, bla bla bla. Und die Eltern sind eben so prägend, dass die Auseinandersetzung, und das ist jetzt ganz wichtig, das haben wir nämlich noch gar nicht gehabt, dass die Auseinandersetzung mit der Prägung und mit den Großeltern, das ist der Endgegner, nicht die Großeltern selber, das ist nämlich ganz wichtig. Mhm. Der Titel des Buches ist Endgegner Großeltern mit einem Fragezeichen hinten dran. Das ist, die Großeltern sind nicht der Endgegner, sondern wir fragen uns, warum kommt es einem so vor, als wären die der Endgegner? Da sind es diese Prägungen und niemand prägt einen, nichts prägt so sehr wie das Elternhaus. Und da sich aus diesen Prägungen mal zu lösen, das ist auf der einen Seite wahnsinnig schwierig und das ist der therapeutische Endgegner, sagen wir mal. Aber da ist ein riesen Gewinn für alle drin. Weil wenn man es mit den eigenen Eltern schafft, offen und klar und gewaltfrei diese Themen, die einen zum Teil auch ziemlich tief verletzt haben, anzusprechen und vielleicht sogar ein bisschen zu klären, dann kann einem niemand anders mehr was. Weil dann ist es am Arbeitsplatz leicht. Dann ist es mit den Freunden noch viel leichter. Wenn man das mit den eigenen Eltern schafft. Und das wäre der allergrößte Gewinn, auf den wir da raus wollen, eigentlich mit dem Buch. Das ist eben keine Kampfanleitung, wie behaupten wir uns jetzt? Wie erklären wir denen, wie es wirklich geht? Wie gewinnen wir jetzt da gegen die Gegner? Sondern wie kommen wir zusammen, dass wir einfach einander ein ganzes Leben, das ja heute eben viel länger ist, miteinander noch gut unterstützen können?
Absolut. Es ist auch ein sehr versöhnlicher Blick, würde ich sagen. Ne? Eben dieses Thema, die Großeltern schulden uns auch, also die schulden uns keinen Support, aber wir schulden ihnen auch keine Zeit sozusagen mit den Kindern, sondern im Idealfall, ne, geht es um eine Win-Win-Situation oder sozusagen diese Erwartung klären, ne, wer wollt ihr da eigentlich sein, was wäre für uns schön? Und das finde ich auch aus dieser Equal-Care-Perspektive so wichtig. Also ich habe ja immer diesen Elternteam als Begriff für die Elternteile, aber natürlich weitergedacht ist das für mich auf jeden Fall dieses Dorf, ne, die ErzieherInnen, die LehrerInnen, die NachbarInnen, Großeltern in jeder Richtung, ne? Also auch weitere Bezugspersonen, auch bezahlte Bezugspersonen. Also das ist dann, wenn ich das möchte, dass ich entlastet oder wir entlastet sind oder unsere Kinder eben diese vielfältigen Bezugspersonen haben, was, wie ihr gesagt habt, sehr sinnvoll ist aus ganz verschiedenen Gründen, dann ist es auch muss ich auch gucken sozusagen, ne, was kann ich loslassen, ne, oder wie, also was bin ich bereit eben auch für einen Einsatz zu geben für diesen Gewinn, ne? Das ist ja ein Einsatz auch, sich sozusagen mit diesen alten Themen zu beschäftigen und mir klar zu machen, ach so, es sind meine.
Christina, du hast einen Gedanken. Ich glaube, was einem helfen kann, sich da mal reinzudenken, warum es Sinn macht, oder warum es für einen selber so ein Gewinn sein kann, das zu probieren. Also auch diese Grenzen zu formulieren und zu setzen oder Erwartungen zu formulieren oder Bedürfnisse. Es ist andersrum so viel leichter, wenn die Großeltern das können. Wenn ich eine Oma habe, wie wir jetzt zum Beispiel, die sagt, Montag und Donnerstag hole ich ab, weil da habe ich Lust. Dienstag habe ich Musik, da kann ich nie. Und wenn die Kinder krank sind, könnt ihr mich anrufen, aber nicht vor 9 eigentlich, weil da möchte ich noch nicht.
Ja.
Dann wissen wir, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben.
Mhm.
Wir überfordern niemanden. Also das heißt, das ist einfach, ich weiß, was gegeben wird, wird aus freien Stücken gegeben, weil jemand selber an der Beziehung interessiert ist. Und so sollten wir das, glaube ich, auch versuchen zu navigieren, dass wir klar sind mit unseren Wünschen und Grenzen. Und natürlich sind wir erstmal selber dafür verantwortlich. Also weil du gerade gesagt hast, Erziehungsteam, wir haben ja vielleicht auch noch einen Partner, wenn wir nicht alleinerziehend sind, mit dem wir erstmal besprechen könnten, welche Entlastung wünschen wir uns und welche davon könnten Großeltern leisten. Und dann kann man das mit denen besprechen. Aber das machen ja die wenigsten von uns, sondern wir fangen irgendwie an. Wir sind ganz eng am Anfang. Da spielen die Großeltern eh noch keine große Rolle in der Betreuung zum Beispiel, sondern nur als Besuch. Und selbst da ist schon, können schon Kommentare kommen, die schwierig sind. Und ja, eigentlich ist das wahrscheinlich die am unbesprochenste Beziehung, die wir danach führen. Weil sonst habe ich vielleicht, ne, bei der Kita weiß ich, wann die offen hat. Und so.
Und jetzt hat Christina noch was angeschnitten, das, wo wir uns auch echt Platz genommen haben im Buch dafür, nämlich am Anfang, wenn so ein Baby da ist, ja, so gerade wenn gestillt wird, da ist noch gar nicht so viel Möglichkeit, dass die Großeltern groß irgendwie unterstützen. Klar, die können vorbeikommen, die können sich dann vielleicht um ein größeres Kind kümmern, das auch da ist, oder die können mal was zum Essen bringen. Aber das Kind betreuen, so richtig, das kommt halt erst später, weil sich nämlich die sowohl die Bedürfnisse, die wir Eltern haben, an Begleitung ändern die ganze Zeit, als auch die Kapazitäten der Großeltern ändern die ganze Zeit. Weil wenn jetzt jemand 68 ist, ist der im Zweifel rein statistisch betrachtet eher noch gesund und dann ist da ein Baby da. Aber wenn jetzt jemand dann schon über 80 ist, da ist der körperlich dann einfach, also die Kapazitäten der Großeltern, was die leisten können, sind andere. Wir brauchen aber für ein 5-jähriges Kind, brauchen wir eher mal, oder für ein Schulkind, in der Grundschule brauchen wir eher mal in den Ferien jemanden, der da mal 2-3 Tage drauf aufpassen kann, weil man muss halt leider arbeiten. Bei 14 Wochen Schule im Jahr ist das, Schulferien ist das eben nicht so einfach. Und in der Zeit brauchen wir die viel mehr. Und das ändert sich eben auch die ganze Zeit. Da muss viel nachverhandelt werden auch. Da kann man nicht einmal sagen, so sich bei der Geburt hinsetzen und so, jeden Donnerstag macht ihr jetzt. Weil im ersten Jahr braucht man die am Donnerstag nicht unbedingt, aber dann später eben schon. Und je eher man da so einen Kommunikationskanal aufmacht, auf dem man schon mal so erste Dinge besprochen hat, umso leichter kann man danach ja auch nachjustieren.
Mich würde noch interessieren, wo ihr sozusagen die Unterschiede seht oder wie ihr die Verantwortlichkeiten verteilen würdet, eben in der Kommunikation mit Eltern und Schwiegereltern. Würdet ihr immer sagen, es ist sozusagen das Elternteil, das das Kind ist, für die Themen mit dem jeweiligen Elternteil oder mit Elternteilen verantwortlich. Ne? Also angenommen, man hat eben als Paar besprochen, was ist uns irgendwie da im Kontakt wichtig oder da gab es irgendeinen Konflikt oder irgendwas, was thematisiert werden sollte. Wer führt dieses Gespräch?
Also die Schwiegerelternbeziehung ist ja nicht minder kompliziert, aber aus anderen Gründen. Da geht es ja auch oft um so Themen wie, wie viel Nähe und Vertrauen ist überhaupt da, bevor man Eltern wird, also bevor man Familie wird, so richtig, weil jetzt in einer modernen Welt hat man nicht zusammengelebt mit seinen Schwiegereltern und man weiß vielleicht nicht, wie die reagieren, wenn eine Krisensituation da ist. Das heißt, es ist ganz viel Neues. Dann gibt es auch Abhängigkeitsthemen. Also haben die uns vielleicht finanzielle Unterstützung zukommen lassen für einen Hauskauf oder also solche Dinge spielen mit rein, über die man sich bewusst machen sollte. Und dann glaube ich, dass man da sich als Paar vor allem klar sein sollte, dass man sich die engste Beratung erstmal als Paar aufhebt. Also oft kommen ja Loyalitätsthemen mit rein.
Mhm.
Mein Partner, ich würde mir wünschen, mein Partner spricht bei seinen Eltern an, dass sie zu den Kindern ABC nicht sagen sollen und er macht das nicht. Und ich empfinde das als totalen Loyalitätsbruch. Das heißt, es kommt auf so eine Paarebene mit rein, die wir im Buch aber nicht weiter erklärt haben, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich ein ganz anderer Bereich. Da ist dann vielleicht eher die Paartherapie zuständig. Aber grundsätzlich ist eine große Chance da drin, als Schwiegerkind mit den Schwiegereltern Themen zu besprechen, weil man eben nicht diese unaufgelösten Verletzungen aus der Kindheit mitbringt und man sich vielleicht leichter tut, auf der Erwachsenenebene sich zu begegnen, wenn die Schwiegereltern das auch akzeptieren. Weil manchmal passiert das ja, dass der Partner oder die Partnerin sozusagen auf dieser Kinderebene mit einsortiert wird, witzigerweise. So, naja, der Partner, die Partnerin meines Kindes ist ja auch sowas wie mein Kind. Und ich glaube, da zu gucken, können wir uns gut begegnen und habe ich das Gefühl, da auch für voll genommen zu werden, dann kann man da schon eine Chance draus machen. Wenn ich mir als Paar einig bin, wenn ich nicht das Gefühl habe, eigentlich solltest du das doch besprechen, jetzt muss ich das wieder besprechen, dann finde ich das einen guten Weg.
Wir haben ja in unserem Buch auch einige ExpertInnen interviewt zu all diesen Themen, wo wir selber vielleicht nicht ganz so firm waren. Und da habe ich ein Gespräch führen dürfen mit dem Herrn Professor Peter Kaiser, der ist ein Psychotherapeut und Psychologe und Mediator. Und der hat genau dazu sehr, sehr viel geforscht. Und ich habe ihm exakt diese Frage gestellt, weil ich ihm gedacht habe, jetzt habe ich den Profi da, frage ich ihn mal. So, wer redet mit den Schwiegereltern? Redet das Schwiegerkind, das eben keine Prägung und deswegen keine Vorbelastung hat, oder redet das eigene Kind, weil der, da ist der Draht kürzer? Und da hat er gelacht und gesagt, das kann man so in keiner Form sagen, das ist extrem individuell, je nachdem eben auch, wie unsere Verhältnisse zu unseren eigenen Eltern sind, sagen wir mal, komplex. Hüstel, haben wir ein ganzes Buch drüber geschrieben. Und da gibt es eine ganze, gibt's mehrere Forschungsformen von der Psychologie, wo es um nichts anderes geht. Und dann kommen auch noch die Großeltern dazu. Das heißt, das kann man eben nicht individuell sagen. Das kommt je nachdem, wie die Verhältnisse zueinander sind. Es gibt Leute, die können viel besser mit den Schwiegereltern reden als mit den eigenen Eltern.
Ja.
Gibt's auch.
Ja, absolut.
Und ich glaube, was da total wichtig ist, dass man sich zumindest einmal bewusst macht, aus welchem Stall in Anführungsstrichen kommen wir. Also weil je größer die Unterschiede, zum Beispiel kultureller Hintergrund oder also in meiner Familie ist der Unterschied schon sozusagen, wie schaut man auf das Leben? Ist man eher sparsam oder ist man eher jemand, der viel Geld ausgibt, wenn man es hat, weil man das Leben genießen will oder so? Also die Unterschiede in der Prägung der beiden Familien spielen dann so eine große Rolle. Und sich die bewusst zu machen, hat man ja auch oft in Paarkonflikten eben dieses Thema, warum reagierst du so und ich so, dass man eben auch guckt, wie kann ich mit meinen Schwiegereltern sprechen, zum Beispiel der klassische Fall ist, wie wird Weihnachten gefeiert? Die einen stellen quasi das Wohnzimmer mit Geschenken voll und die anderen finden das ganz verschwenderisch und furchtbar. Und eben zu gucken, wer kann denn das dann besprechen, sodass man sich auch richtig versteht und niemand beleidigt reagiert, das ist eine ganz schöne Herausforderung.
Ja, ich finde, dass auch dieses Wer redet mit wem, ist meine Erfahrung auch, es hat auch viel damit zu tun, wer war überhaupt in der Situation, ne? Zum Beispiel, ja. Das kann ja auch ganz viel verändern, das ist auch manchmal ein bisschen unauthentisch, wenn die Person, die nicht dabei war, irgendwie das Gespräch führt. Und dass es ja auch durchaus leichter wird, je älter Kinder werden, weil die ja auch mit die Beziehung dann mitgestalten und viel mehr mitbestimmen. Ich glaube, eine große Unsicherheit ist ja auch oft in diesen ersten Jahren, wo das Bedürfnis und Gefühl da ist, ich muss mein Kind oder meine Kinder auch irgendwie mehr schützen oder eben, da ist noch so viel Projektionsfläche oder kann so viel kaputt gehen oder so, diese Angst da ist. Und das ist sicherlich dann auch eine Verantwortung, also das ist ja das, was ihr gesagt habt, dann ist es ja auch unser Job, sozusagen den Rahmen dieser Beziehung oder den Rahmen dieses Settings und der Begegnung und so weiter abzustecken. Ich finde das wirklich nochmal richtig wichtig für alle Eltern, sich bewusst zu machen, eben nicht aus dieser Hilflosigkeit des Kindes, ist irgendwie so dem Zufall zu überlassen, sondern auch wirklich in diese Elternrolle zu gehen und zu sagen, ja, wir sind auch in der Verantwortung, hier was zu gestalten, während wir den Gewinn, also die Bereicherung wahrnehmen oder uns überlegen, was ist für uns hier Gewinn und wo ist dann aber auch Grenze, anstatt sozusagen in diesem Bedauern zu bleiben, ihr könnt uns nicht geben, was wir so gerne hätten. Ne? Das ist ja
das Kind. Ich glaube, wir merken es beim Thema Gefühle begleiten am krassesten, weil wir da selber auch noch gemerkt haben, dass wir da noch total am Anfang stehen und das eben nichts war, was wir erlebt haben als Kinder, dass unsere Gefühle in Ordnung sind, auch negative Gefühle von Eltern begleitet werden, ohne sofort weggemacht zu werden. Und dann kann man aber ja auch Kindern, wenn sie älter werden, Kontext geben und auch sagen, also ich will ne, bewusst nochmal, das ist keine Entschuldigung, ich muss es deswegen nicht gutheißen, aber ich kann schon mal mit dem Kind gemeinsam überlegen, wie sind denn vielleicht Oma und Opa groß geworden? Oder wie sind die behandelt worden, wenn sie sich so und so verhalten haben? Denn das ist gefühlt ein Moment, wo es oft Konflikte gibt, ist, wenn die Kinder sehr stark in einem Gefühl drin sind und es einfach sehr unangenehme Gefühle auslöst bei der Großelterngeneration. Die wollen einfach, dass das möglichst schnell weggeht. Und da auch zu überlegen, da sind echte Trigger. Die sitzen da ja nicht von ungefähr. Und da darf ich vielleicht auch Empathie dafür haben, auch wenn die Reaktion dann nicht so ausfällt, wie ich sie mir wünschen würde.
Und da hat Christina jetzt was angerissen, was quasi, also da mit diesem Gedankenspiel kann man unser Buch eigentlich sehr gut auf den Punkt bringen, worum es geht. Nämlich, wenn man den Großeltern zuguckt, wie die sich verhalten und wenn man darüber reflektiert, was das mit einem selber gemacht hat, wenn man dann den einen Gedanken extra macht, dass man sagt, na Moment, die waren auch mal Kinder und auch mit denen wurde sich irgendwie verhalten, auch die wurden auf eine Art erzogen. Und wenn ich schon sage, mein Gott, ich bin so geprägt, das hat sowas mit mir gemacht, nie hat jemand gesagt, ich habe dich lieb und das hat mein Leben jetzt irgendwie so in eine Richtung geschoben. Auch denen mal zuzugestehen, dass auch denen in der Kindheit was gefehlt hat vielleicht und dass die eben nicht aus Boshaftigkeit handeln, wie sie handeln, wenn sie sich nicht so verhalten, wie man das selber haben will. Es gibt Generationen, diese Großelterngeneration hat eben eher eine Ohrfeige als eine Umarmung gekriegt, wenn es ein Problem gegeben hat. Und wer so groß geworden ist, der verhält sich dann in Extremsituationen auch anders. Und das entschuldigt nichts, aber das erklärt vieles. Und diesen Gedanken mitzunehmen, so Moment mal, wie sind eigentlich diese Großeltern groß geworden? Wie sind die denn geprägt worden? Wenn ich es für mich schon so groß auf dem Zettel stehen habe, dass ich geprägt worden bin und das hat es mit mir gemacht und deswegen redest du so nicht mit meinem Kind, was alles richtig und wichtig ist. Aber wenn man diesen Gedanken mit dazu tut und da in die Empathie geht und sagt, ja Moment mal, die haben sich das auch nicht ausgesucht, wie die erzogen worden sind von der Kriegsgeneration. Und da war es eben längst nicht so zimperlich und bindungsorientiert und zugewandt, wie das wir heute haben.
Ich hatte mir für den Abschluss überlegt, weil ihr ja zu zweit seid, ob einer von euch eine Botschaft sozusagen an die Eltern formulieren möchte. Also was wäre so das Wichtigste, was ihr den Eltern einmal zurufen würdet? Aber auch die andere Person, was würdet ihr den Großeltern zurufen wollen, die ja das Buch womöglich auch lesen? genau, aber Johannes, ich finde, du hast eigentlich gerade schon, vielleicht möchtest du auch noch ergänzen, ne? Aber sowas, also für die Eltern formuliert, dieser Appell an die Empathie und den Perspektivwechsel, so, ne? In dem ja auch eine Möglichkeit für Verbindung und eine Stärkung der Beziehung einfach drin ist. Zum Beispiel, vielleicht noch persönliche Anekdote, ich finde, mir hat es ja für den Perspektivwechsel besonders der Großeltern, wo mir die Empathie schwerer fällt sozusagen, total geholfen, auch mal mehr darüber zu erfahren oder nachzufragen, wie war eigentlich bei euch das so mit den Großeltern? Ja. Wie, ne, also sozusagen, wie haben die, also ich wusste, ne, dass die, also auch verschieden waren ja auch zwei Parteien, Zeit verbracht haben mit den Kindern und also ne, meine, im Zug auf meine Schwiegereltern. Und es war super spannend, auch einfach mal mehr zu hören, was die auch für Konflikte hatten oder was da herausfordernd war. Und das erklärt ja dann auch wieder ganz viel, warum die sich so verhalten. Ne? Also was weiß ich, zum Beispiel Hilfe weniger anbieten, weil sie es als übergriffig erlebt haben, dass da immer irgendwie einfach die Hilfe aufgedrängt wurde letztendlich. Also ne, bedeutet das für uns, wir müssen aktiv fragen, weil sie wollen sozusagen, nehmen sich eher zurück.
An die Eltern in einem Satz. Traut euch zu fragen, ihr könnt nur gewinnen.
Und Christina, was würdest du den Großeltern zurufen wollen?
Ich habe vor einigen Wochen, ich muss ein bisschen ausholen, tatsächlich ein Gespräch geführt mit zwei Omas, die wussten, dass ich an dem Buch arbeite und die in dem Gespräch waren darüber, dass ihre eine Bekannte so Schwierigkeiten hat mit der Schwiegertochter, die jetzt alles nach einer App macht. Die waren so in diesem, die machen jetzt alles ganz anders und die wollen von uns nichts wissen, auch getroffen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, also die Frage wäre so ein bisschen für mich, was diese App wohl erfüllt für diese Mutter. Und ich nehme an, wahrscheinlich ist es Sicherheit, also das Bedürfnis nach Sicherheit und zu wissen, wie ich mich verhalten soll, weil eben große Unsicherheit bei jungen Eltern normal ist. Und ich dachte so, ach, es wäre so toll, sich einfach zu trauen, auch als Großeltern zu sagen, warum macht ihr das so? Einfach mal ohne Urteil zu fragen, warum macht ihr das denn so? Was gibt euch das denn? Um dann halt rauszufinden, was könnte doch die Gemeinsamkeit sein? Vielleicht hatte ich jemand, der mir gute Ratschläge gegeben hat oder eine Freundin oder also einfach auch diese Perspektive erstmal mit Empathie dran zu gehen und nicht zu sagen, die wollen es eh besser machen als wir oder das ist immer eine Kritik, wenn die Jungen etwas anders machen. Denn so kommt es ja leider oft an, als die große Kritik an der eigenen Erziehung.
Ja, also sich Neugier zu behalten. Die eigenen Themen auch erinnern. Ja. Ne? Ja. Ja, die dann vielleicht doch gar nicht so verschieden sind, nur eben schon in einer ziemlich anderen Welt stattgefunden haben. Ne?
Ja, und einfach bei sich zu bleiben, zu sagen, ach Gott, ich erinnere mich, das war für mich auch schwierig, als ich nicht wusste, wie ich dich zum Schlafen kriegen soll. Denn wir haben ja so ein bisschen, wir müssen unseren eigenen Hindsight-Bias überlisten. Wir müssen wissen, dass es den gibt, dass wir uns rückwirkend alles immer logisch erklären und total zielführend finden. Aber wenn wir uns zurückerinnern an die Zeit, dann wissen wir auch, dass wir total unsicher waren. Und das auch als Abschluss für mich auch zum Buch. Ich habe ständig weiterhin noch diese Konflikte und Gespräche mit meinen Eltern und Schwiegereltern. Es ist nicht so, dass ich jetzt seit dem Buch, wir alles läuft in Harmonie und wir sind immer in Kontakt und Verbindung. Sondern, ja,
es gehört halt auch zu einer lebhaften Beziehung dazu. Ja, ne? Also genau. Da wird es einfach auch Konflikte geben.
Ja.
Ja, vielen Dank euch für eure Zeit, für dieses Buch. Ich wünsche, dass das viele Eltern und Großeltern erreicht und ja, einfach viele Menschen unterstützt, weil da wirklich einfach ein großes Potenzial und Gewinn einfach in diesen Beziehungen ist. Vielen Dank euch.
Danke dir.
Ja, ich hoffe wie immer, dass diese Folge dir und euch neue Perspektiven auf das Thema Großeltern eröffnet hat und den Umgang miteinander, vielleicht auch ein bisschen mehr Mitgefühl für die unterschiedlichen Rollen und Prägungen eben in Familien, ja, in dir schärft, denn gerade in diesen Beziehungen steckt eben sehr viel Potenzial für Verbindung, für Unterstützung. Und dass wir auch Konflikte in diesen Beziehungen haben, ist einfach ganz normal. Wenn du Lust hast, dich zu diesem Thema weiter auszutauschen, dann möchte ich dich sehr herzlich in meine Feminist Motherhood Community einladen. Dort kommen Mütter zusammen, die ihre Mutterschaft bewusst und gleichberechtigt gestalten wollen und wir tauschen uns über die Herausforderungen im Alltag aus, zum Beispiel auch über das Thema Großeltern. Da werden eben Gedanken und Erfahrungen geteilt und ja, es findet einfach ganz viel gegenseitige Ermutigung und Stärkung statt. Und man kann jederzeit 14 Tage kostenlos in die Community schnuppern. Im März ist das Monatsthema, es gibt immer so einen Monatsschwerpunkt, ist Mutterschaft und Wut, beziehungsweise Umgang mit kollektivem Schmerz. Und das nächste Monatsthema steht noch nicht fest, das lasse ich immer abstimmen, aber es könnte zum Beispiel auch das Thema Großeltern sein. Ja, du bist herzlich eingeladen, dazuzukommen. Alle Infos findest du in den Shownotes. Ich sende dir viele liebe Grüße und vielleicht hören wir uns ja auch bald oder lesen uns bald in der Community. Alles Liebe.